etwas auseinander. Der Saint-Exupéry, der sagt, Liebe besteht nicht darin, einander anzuschauen, sondern gemeinsam in dieselbe Richtung zu blicken. Immerhin schauen wir alle zusammen die gleiche Richtung. Und wichtig ist ja, dass das Herz ausgerichtet ist auf den da. Und auf den richten wir uns jetzt gemeinsam aus. Ich lese uns den Predigtext, steht im Lukas 13, 1 bis 9. Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Er sagt ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab, was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und um ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so haue ihn ab. Es gibt im Alltag viele Unglücke, denn und heute. Dann haben sich Menschen aufgemacht, von Galiläa nach Jerusalem, um dort Gott anzubeten. Ich kann mir vorstellen, wie sie sich unterwegs gefreut haben, Vorfreude, Lieder gesungen haben, an den schattigen Plätzchen picknicken. Dann kommen sie zum Tempel und dort werden sie niedergemetzelt. Ein grosser Teil von ihnen. Der das befohlen hat, ist der Pilatus. Wir kennen ihn, war ein bisschen später auch Jesus ans Kreuz hat nageln, was seine Hände auch Schuld gewaschen hat. Vielleicht auch schon hier dann, bei dem Unglück dort, oder bei dem brutalen Geschehen dort am Tempelplatz. Zur Osterzeit, also zur heiligsten Zeit. Dann wird auch noch von einem anderen Unglück berichtet. Von einem Turm, der 18 Leute erschlagen hat. Von auswärts von Jerusalem ist Wasser reingelaufen, die einzige Quelle praktisch beim Teich von Siloa. Das war eine ganz wichtige Quelle. Lebenswasser für Jerusalem. Und ich kann mir vorstellen, dass die dort Türme hatten zur Bewachung, das Wasser, die Quellen müssen bewacht werden. Und so ein Turm ist eingekippt und hat 18 Leute erschlagen. Und jetzt kommen Pilger aus Jerusalem und die bringen die Blicknachrichten nach Galiläa zu Jesus und seinen Leuten. Schreckliche Nachrichten. Und dann, wie heute, kommt sofort die Frage auf, wer ist die Schuld? Heute gibt es ja auch viele negative Nachrichten. Wir sind reichlich eingetextet worden in letzter Zeit. Tote, Menschen, die sich nicht mehr frei können bewegen können, Arbeitslose, Firmen, die pleite gehen, Geschäfte, die eingehen. Jetzt soll auch noch gerade die Schweinegrippe wiederkommen. Viele, viele negative Nachrichten. Und dann wie heute, genau die gleiche Frage, wer ist die Schuld? Oder noch viel spitzer formuliert, wer hat gesündigt? Oder warum lässt Gott das zu? Die rabbinischen Theologen dann sehen, das muss eine Strafe sein von Gott, was dort passiert ist in Jerusalem. Es steht doch in den Sprüchen, in den Psalmen, dass Gott die Bösen straft und die Guten belohnt. Wenn also jemand davongekommen ist bei dem Geschehen dort, dann muss das ein Guter sein. Und die Freunde vom Hiob, die haben genau die gleiche Denkart. Die kommen ja zum Hiob da und sagen, oh, du musst ja schon ein mieses Leben geführt haben, dass du eine solche Strafe musst erleiden, eine solche Misere jetzt musst erleiden. Denn, wie heute, ist die Versuchung gross, dass man irgendwo einen Schuldigen sucht. Irgendwo muss Sünde passiert sein. Ich mag mich erinnern, was der schreckliche Tsunami war, da im Fernen Osten. In Indonesien, Thailand, auf den Philippinen, Palami und so weiter. 260'000 Menschen sind umgekommen. Und da hat es auch Stimmen gegeben. Und auch in frommen Blättchen habe ich das gelesen. Ja, das ist halt Gottes Strafe, oder? Das Phuket, das war ein Sündenpfuhl, das ist so ein Sextourist, das sind dorthin. Und jetzt hat Gott die halt bestraft. Man sucht immer Schuldige. Auch in der Pandemie sucht man jetzt Schuldige. Vor Trump ist China die Schuld. Die hat dort irgendetwas gewachsalbert in einer Firma. Brasilianer, für die ist der Bolsonaro die Schuld. Unser Dani Koch, der muss auch noch ein bisschen den Kopf her haben. Er gibt Mahnungen zu wenig ernst genommen von den Virologen. Oder der Bundesrat ist die Schuld, der zu wenig schnell zugetan hat, Grenzen zu spät geschlossen. Immer jemand ist die Schuld. Und wieder einmal ist die Antwort von Jesus ganz anders. In das religiöse Katastrophenszenario, da stimmt er nicht ein. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr umkommen wie sie. Wie können wir heute die Antwort von Jesus verstehen? Zuerst einmal etwas ganz Befreiendes. Jesus bestätigt unsere mechanische Vorstellung von Schuld und Strafe nicht. Er sagt nicht, ja, die Menschen, die dort unter dem Turm begraben worden sind, die haben halt gesündigt. Und er sagt auch nicht, Gott hat die Strafe geschickt. Er lässt das offen. Er sagt einfach, die Mauern haben die Menschen erschlagen, Punkt. Keine Schuldzuweisung. Unter den Trümmern dort hat es ja wahrscheinlich auch Menschen gehabt, die gläubig waren, die Gott vertraut haben. Das deckt sich ja mit unseren Unglückserfahrungen. Und Menschen, die gläubig sind, die werden nicht immer verschont von Unglück und Verbrechen und Katastrophen, von Krankheiten und Krisenzeiten. Schweres kommt ja auch über sie. Unter den Corona-Opfern hat es ja auch Christen. Die 6 jungen Männer von Adelboden, die dort in Schweden sind umgekommen, vor 1,5 Jahren, sind alles gläubige Männer gewesen. Aus dem evangelischen Brüderfreien, heute Gemeinde für Christus. Ich kenne die Familie. der John Wimber, der für viele Menschen gebetet hat, dass sie gesund werden. Und es sind ja Menschen auch gesund geworden. Er selber ist jung gestorben, relativ jung gestorben, an Kehlkopfkrebs. Mein Vater ist tödlich verunglückt, als er auf dem Weg war zum Jahresfest vom Evangelischen Gemeinschaftswerk. Jesus befreit uns also, Katastrophen im Leben immer zu erklären. Wir tragen ja immer noch so ein schreckliches Gottesbild in uns, manchmal. Schuld muss gestraft werden. Aber diesen Zusammenhang, den sieht Jesus nicht. Er zeigt uns überraschend einen anderen Gott. Er sieht nicht einfach die hier gesündigt. Er kennt das nicht wie du mir, so ich dir. Im tiefsten Wesen ist er ein Gott von Mitleid. Er lässt sich ja ein in ein Gespräch mit diesen Leuten. Er zeigt nicht mit dem Finger auf die, sondern lässt sich ein auf ein Gespräch und er zeigt ihnen einen Weg in die Zukunft. Denn, wie heute, geht es Jesus nicht um die Ursache vom Unglück, sondern es geht ihm um die Wirkung. Was hat das für eine Wirkung? Was könnte das bringen? Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle umkommen wie sie. Es klingt gerade so ein wie ein Schocker am Anfang. Manchmal muss man ja die Leute ein bisschen schocken. Aber was könnte der Schocker bewirken? Ich sehe drei Sachen. Man kann daraus etwas lernen. Er hat hier zuerst von Buß. Wenn wir das Wort Buß hören, dann haben wir sofort negative Gefühle. Da sehen wir das rote Zettel an der Windschutzscheibe vom Auto und denken, oh, falsch parkiert. Oder wir zucken zusammen im Tram, wenn vorne und hinten so Mann oder Frau mit so Taschen und so Zeichen da Kontrolle einsteigen. Der gerade so den ersten Augenblick denke ich, oh, habe ich jetzt Billet? Oder wir sitzen anschlüssig vor dem Schwarzwälder, sollen wir echt essen oder nicht, oder muss ich es dann büssen in der nächsten Woche? In der Bibel ist Buße etwas ganz anderes. Hier steht Metanoia. Das ist Umkehren. Umdenken. Der Sinn ändern. Wörtlich grundlegende Änderung der Lebensgestaltung zum Guten. Also, Buße ist in der Bibel etwas verändern zum Guten. Ich sage jetzt dem etwas lehren. Buße tun ist etwas lehren. Was könnten wir lehren? Und jetzt aus dem Geschehen, auch von Corona, was könnten wir lehren? Ich sehe drei Sachen. Das erste, eine Wendung zum Guten in der praktischen Lebensgestaltung. Das zweite, eine Wendung zum Guten vom Klagen zu der Dankbarkeit. Und das dritte, eine Wendung zum Guten vom Unglauben zu einem unerschütterlichen Gottvertrauen. Das erste, eine Wendung zum Guten in der praktischen Lebensgestaltung. Wir haben einige gute, positive Vorsätze gehört in letzter Zeit. Ein bisschen weniger fliegen, vielleicht ein bisschen weniger Auto fahren, mehr Velo fahren, mehr Zeit haben für die Familie, vielleicht auch für Freunde, Produkte aus dem heimischen Schaffen einkaufen, weniger abhängig sein vom Ausland und so weiter. Das ist alles gut und recht. Aber letztendlich so ein bisschen Bedenken, dass wir vielleicht noch doch nicht gross ändern. Ich rede jetzt vor allem auch so ein bisschen von unserer Gesellschaft. Natürlich auch von uns persönlich. Mir kommt es letztlich so ein bisschen vor, wenn ich mit dem Zug auf Bern fahren will, aber der Zug in Biel auf Solothurn verwünsche. Und ich merke das in Bietl, dass ich im falschen Zug bin. Dann, wenn ich im Viererabteil rückwärts schaue und dann einfach auf die andere Seite kehre und dann vorwärts schaue, dann bin ich immer noch im falschen Zug. Also ich muss aussteigen aus dem Zug und zurückkommen auf Biel und den richtigen Zug auf Bern. Es tut mir, wir sind immer noch im falschen, oder viele sind immer noch im falschen Zug. Also ich bin sicher kein Grüner. Und ich bin auch nicht da der Klimaapostel, das bin ich sicher nicht. Aber es ist ja für uns Christen auch nicht verboten, ein bisschen zu überlegen, weil es vielleicht doch besser mal das Velo zu nehmen statt das Auto. Oder könnte ich vielleicht einmal auf eine Party verzichten? Ist es überhaupt nötig, dass wir beide, wenn wir Ehepartner sind, dass beide so viel arbeiten, wäre es vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen reduzieren, ein bisschen mehr Zeit haben füreinander? Oder wäre es doch besser, beim Hans-Uli einzukaufen, statt Töpfel von Südafrika einzukaufen? Vielleicht lernen wir aus dieser Krise etwas auch zum Guten. Das wäre ja für mich so ein erster Bussansatz oder eben etwas lernen. Das Zweite wäre eine Wendung zum Guten, vom Klagen zu der Dankbarkeit. Ich weiß nicht, ob ein paar von euch auch ein Video bekommen haben. Ich habe es auf dem Handy bekommen, vor etwa einer Woche. Da erzählt der junge Mann Folgendes. Er sagt, stell dir mal vor, du wärst 1900 geboren. 1900. Wenn du 14 bist, dann ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Wenn du 18 bist, hat er aufgehört mit 22 Millionen Toten. Wenn du 20-jährig bist, ist die spanische Grippe ausgebrochen mit 50 Millionen Toten. Wenn du 29 bist, ist die grosse Wirtschaftskrise gewesen. Börsencrash in New York. Die Wirtschaft zusammengebrochen. Massenarbeitslosigkeit. Wenn du 33 bist, kommt der Hitler auf die Welt. Dann wissen wir, was passiert ist. Wenn du 39 bist, fällt der Zweite Weltkrieg an. Wenn du 44 bist, hört er auf mit 60 Millionen Toten, 6 Millionen Juden. Wenn du 52 bist, ist der Koreakrieg mit 64, der Vietnamkrieg. Wenn du also 70 bist, hast du zwei Weltkriege erlebt, du hast eine Pandemie erlebt, du hast die Schweinegrippe erlebt, Ebola und. Und dann seht ihr in dem Video, die Leute dann, die haben einen Grund zum Klagen. Wenn wir ein paar Wochen müssen daheim bleiben, dann sind wir schon am Klagen. Wenn wir im Migros 1,5 Meter müssen Abstand nehmen, sind wir auch zufrieden. Wir jammern, wenn wir müssen Maske anlegen im Bus und im Zug. Wir sind auch zufrieden, wenn wir in der Party schon Mitternacht heim müssen. Und darum ist die Botschaft im Video klar. Lasst uns wieder dankbar sein. Wir sind in schwierigen Zeiten, ja, das stimmt. Aber wir haben immer noch alle Vorteile von einer modernen Zivilisation. Wir haben Handys, wir haben Warmwasser, wir haben Strom, wir können zu jeder Zeit einkaufen, wir können Ferien machen in der Toskana, wir haben noch so viele Möglichkeiten. Vielleicht lernen wir aus dieser Krise heraus, dass wir wieder dankbar sein können für das, was wir haben. Das wäre auch so ein Bußschritt. Und noch ein dritter. Eine Wendung zum Guten vom Unglauben zum unerschütterlichen Gottvertrauen. Wir lernen ja, dass wir Menschen nicht alles im Griff haben. Ein klitzekleines Virus, das kann uns, die ganze Menschheit, dermassen auseinanderbringen. Wir sind versucht zu denken, wir hätten alles im Griff. Wisst ihr, ich spüre das bei mir selber. Bei mir meldet sich zwischendurch so eine Wirtschaftsgläubigkeit. Die werden dann einen guten Impfstoff finden und dann ist dann alles wieder gut, dann sind die Probleme gelöst. Nichts gegen die Wissenschaft. Die Wissenschaft, die hat uns viele Erkenntnisse gebracht, zum Wohl der Menschen. Aber die Wissenschaft hat ihre Grenzen. Letztlich darf mein Vertrauen auf Gott beruhen, dass er eine Lösung findet. Dann meldet sich bei mir so eine Medizingläubigkeit. Wenn ich krank bin, der Doktor hat dann schon ein Pillele oder irgendeine Lösung. Nichts gegen die Medizin. Ich bin so froh für die Medizin, die hat so viel gebracht. Ich spreche ja jeden Morgen auch mein Asthma-Mittel ein. Es tut mir gut. Aber auch die Medizin hat ihre Grenzen. Der Arzt aller Ärzte ist letztlich da oben. Oder dann meldet sich bei mir wieder so eine Wirtschaftsgläubigkeit. Ich brauche mich um mein Einkommen und Auskommen keine Sorge zu machen. Mein Sohn ist ja Banker. Der hat dann irgendwann schon eine Lösung, wenn ich das Geld brauche. Aber mein Wohlstand und mein Glück, das hängt letztlich von ihm ab. Und nicht vom Janis und nicht vom Uli Maurer. Schaut, genau um das geht es Jesus, wenn er von Buß, wenn er von Umdenken und von Lernen redet. Jesus ringt darum, dass wir, dass die Menschen dann und dass wir letztlich ihm ganz vertrauen. Das ist das A und O von der Bibel. Es geht immer darum, dass wir unser Vertrauen völlig auf Gott setzen. Unser Leben von der Wiege bis zum Grab und darüber hinaus ist in Gottes Hand. Wir sind ein Gedanke von Gott. Und er will unser Vertrauen ganz und er will unsere Hingabe. Denn und heute. Es geht im Kern, wenn er von Buß redet, hier, um Zuwendung zu Gott her. Das sollen die Katastrophen zeigen, das sollen die Katastrophen in Jerusalem lehren, dass die Menschen auf Gott vertrauen. Nicht rückwärts schauen, nicht fragen, wer ist die Schuld, sondern vorher schauen. Gott vertrauen. Er hat es in der Hand. Mit Liebe und Seele ihm vertrauen. Darum ist Buß ist etwas sehr Schönes, etwas sehr Befreiendes und etwas sehr Tröstliches. Weil es darum geht, vorher zu schauen. Buß bedeutet Umkehr und Wende. Und wenn die Nachrichten, das sind gute Nachrichten. Da tut sich Gott uns etwas Gutes. Aus der Krise macht Gott etwas Gutes. Theologen, es gibt Theologen, vor allem aus der charismatischen Theologie, die sagen, der Erfahrung von Umkehren, die sagen dem Frui Deo, das Genießen Gottes. Sehr schön, ne? Frui Deo, das Genießen Gottes. Um das geht es, liebe Freunde, in der Buß. in erster Linie nicht um Strafe, sondern um das Geniessen Gottes. Reingenommen werden, vorwärts schauen, reingenommen werden in die ganze Schönheit von Gott, in die Liebe von Jesus und in die ganze Fülle vom Heiligen Geist. Möchten wir das lernen aus dieser Krise? Mir und Menschheit. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Nicht Gedanken des Leides, sondern des Friedens. Und wisst ihr, was schön ist? Gott hat viel, viel Geduld mit uns, mit dieser Menschheit. Von dem redet das Gleichnis, das ich nachher noch gelesen habe. Nur noch ganz kurz. In diesem Gleichnis hat einer einen Weinberg. In diesem Weinberg pflanzt er einen Feigenbaum. Dann beauftragt er ihn, einen Gärtner, er soll dazu schauen. Und der Besitzer von diesem Weinberg kommt 3 Jahre nacheinander und kommt, will die Frucht nehmen von diesem Feigenbaum. Und jedes Mal ist nichts dran. Und nach dem 3. Mal geht ihm Geduld aus und er sieht dem Gärtner dort, er soll ihn umhauen. Und dann sieht der Gärtner, sehr schön, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge, vielleicht bringt er doch noch Frucht. Der, der das sieht, ist niemand anders als Jesus selber. Warten. Ich habe noch Geduld. Ich pflege noch, ich dünge noch, ich grabe um, ich gebe das Beste, dass der Frucht bringt. Im Kommentar vom Lukas-Evangelium von William Barclay, da steht hier Folgendes. Gott gibt Chance um Chance. Gott hat viel Geduld. Aber es gibt irgendwann, gibt es denn noch eine letzte Chance. Und er sieht da Folgendes. Wenn wir eine Chance nach der anderen ausschlagen, wenn Gottes Ruf an uns stets vergeblich ist, dann kommt der einst der Tag, an dem nicht Gott uns ausschließt, sondern an dem wir uns freiwillig selbst von Gott ausschließen. So wichtig. Gott, das ist meine feste Überzeugung. Gott schließt nie aus. Gott hat Geduld. Aber irgendwann schließen wir uns selber aus. Das ist dann unser gewählter Weg. Und das ist unsere Freiheit. Er selber hat viel Geduld mit uns. Seine Geduld ist so gross, wie wenn einer am Bahnhof auf ein Schiff wartet. Amen.